Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DPVCom Podcasts. Mein Name ist Dennis Scheidt. In der heutigen Folge durchleuchten und diskutieren Christina Dahlhaus, Bundesvorsitzende, und Stefan Dimitriadis, Justiziar der DPVCom, das von der Bundesregierung beschlossene Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören.
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket. Ein Riesenwort, was jetzt gerade die Bundesregierung beschlossen hat, mit 130 Milliarden Euro soll dieses Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket finanziert werden. Und dort gibt es ganz, ganz viele interessante Punkte drin. Die Bundesregierung sagt ganz klar, die Konjunktur stärken, Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln. Im weiteren Verlauf sollen wirtschaftliche oder soziale Härten abgefedert werden, Länder und Kommunen sollen gestärkt werden und vor allen Dingen junge Menschen und Familien sollen unterstützt werden. Dieses große Zukunftspaket liegt jetzt auf dem Tisch. Viele Dinge sind hier beschlossen, unter anderem ja auch Steuererleichterungen, die befristet sind bis zum Ende des Jahres. Für uns als Fachgewerkschaft und gerade für unsere Organisationsbereiche ist natürlich das Thema interessant: Arbeitsplätze erhalten, Wirtschaftskraft in Deutschland entfesseln. Denn uns liegt auch ein Entwurf vor, ein Papier vor von der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie, die sich auch mit einigen Punkten beschäftigt haben, gerade die den Arbeitsmarkt betreffen. Und da sind uns zwei Sachen aufgefallen, die jetzt hier so in diesem großen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket nicht drinstehen, die aber diskutiert werden und nach unserer Auffassung auch noch nicht wirklich vom Tisch sind. Die halten wir als durchaus gefährlich. Der eine Punkt ist das Thema, das Arbeitszeitgesetz zu ändern. Viele wollen flexiblere Arbeitszeiten. Viele Politiker, auch aus dieser Arbeitsgruppe, berufen sich hier auf die EU-Richtlinie. Und der zweite große Knackpunkt ist das Thema Mindestlohn. Was schreibt jetzt hier diese Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie? Ich fange mal damit an, was mich am meisten aufgeregt hat und auch meinem Gegenüber, unseren Stefan Dimitriadis, unseren Justiziadis, ist das Thema Mindestlohn. Hier wird auch allen Ernstes vorgeschlagen und diskutiert, den Mindestlohn abzusenken, beziehungsweise für 2021 die Erhöhung auszusetzen, sprich einzufrieren. Ich bezeichne diesen Vorschlag ganz klar nicht nur als unsozial, sondern tatsächlich als asozial, weil das einfach außerhalb der Gesellschaft steht und mal wieder die trifft, die sowieso schon besonders belastet sind. Stefan, wie siehst du das Thema?
Ja, also danke Christina zunächst mal für die einführenden Worte. Also auch ich muss sagen, ich war wirklich geschockt, als ich das gelesen habe. Man muss sich dann vielleicht auch vergegenwärtigen, dass dieser Entwurf ja dazu dient, die Wirtschaft, die im Zuge der Corona-Pandemie gelitten hat, wieder auf Vordermann zu bringen und ans Laufen zu bringen und die Nachteile, die damit verbunden waren, wieder auszugleichen. Wenn man dann so einen Vorschlag liest, dann macht man sich natürlich verschiedene Gedanken dazu und fragt sich dann auch das, was Christina schon angedeutet hat, ist das denn der richtige Adressatenkreis, um diese wirtschaftlichen Nachteile und die Einbrüche, die eingetreten sind, auszugleichen? Also diejenigen, die sowieso schon die geringsten Löhne haben, die schlechteste Einkommenssituation in Deutschland haben, die sollen also im Grunde genommen für das große Ganze, und da muss man dann als nächstes fragen, wer das denn ist, das große Ganze, die sollen also im Grunde genommen auf Erhöhungen verzichten oder sogar hinnehmen müssen, dass der Mindestlohn abgesenkt wird. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, weil das sind ja immer so Dinge, die man vielleicht aus dem Bauch raus für sich selber beurteilt, wo man aber dann auch manchmal zu bequem ist um sich das im Detail anzugucken. Also ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu schauen, was denn der aktuelle Mindestlohn überhaupt bedeutet hinsichtlich der Einkommenssituation und habe mir das angeguckt, auch im Vergleich zu dem, was Menschen erhalten, die nicht arbeiten und über Hartz IV Regelleistungen vom Staat versorgt werden, um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Dann möchte ich, nachdem ich das vielleicht mal kurz vorgestellt habe, vielleicht mal eine Wertung dazu auch abgeben. Ich habe mir, das ist vielleicht für alle ja auch mal von Interesse, weil, wie gesagt, da kann man, da wird ja auch immer in Thekenkreisen und sonstigen privaten Kreisen, da wird immer sehr viel über dieses Thema schwadroniert, aber ganz oft fehlen da die Hard Facts, wie ich es immer sage, also die Fakten, um überhaupt da sachgerecht diskutieren zu können. Also wir gehen mal einmal davon aus, wir haben einen Alleinverdiener, der in einem Bereich arbeitet, wo Mindestlohn gezahlt wird. Nehmen wir mal vielleicht aus unserem Organisationsbereich einen Mitarbeiter, der in einem Callcenter arbeitet, die ja in aller Regel tatsächlich auch nur Mindestlohn bezahlen. Der bekommt dann pro Stunde 9,35 €. Der hat vielleicht einen Arbeitsvertrag über 40 Wochenstunden, also einen Vollzeitarbeitsvertrag. Je nachdem, wie viele Arbeitstage dann der Monat hat, bedeutet das für diesen Menschen ein Bruttoeinkommen von 1.550 bis 1.600 €. Zieht man jetzt davon noch die Sozialversicherungsbeiträge ab und das, was an Einkommensteuer nach der Einkommensteuertabelle zu zahlen ist, dann kommt dieser Mensch auf ein Nettoeinkommen im Monat von 1.075 bis 1.125 €. Also sagen wir mal, circa 1.100 € ist das, was der Netto zur Verfügung hat. Ich habe mich dann mal konzentriert auf die Frage, weil häufig sind das ja auch die Standorte der entsprechenden Arbeitgeber auf Ballungsräume. Das kann man jetzt vielleicht nicht eins zu eins auf den ländlichen Bereich übertragen, aber zumindest in den Ballungsräumen ist es mal interessant, sich das dann anzugucken. Ich habe mir dann mal den Menschen, der nicht arbeitet, angeguckt und Hartz IV-Leistungen bezieht. Der würde bekommen 432 € Regelleistung. Dann würden dessen Mietkosten übernommen. Wenn er allein lebt, sind das 50 bis zu 50 Quadratmeter, also eine Wohnung bis zu 50 Quadratmeter. Und dann entsprechend eben nach dem Mietspiegel der jeweiligen Großstadt oder Ballungsregion die Mietkosten. Das würde beispielsweise ich habe mal für zwei Großstädte mir das angeschaut, das würde in Berlin bedeuten, der hätte nochmal 440 € Mietkosten, die er bekäme. Und 640 € würde das für München bedeuten. Dazu kommen dann noch die Nebenkosten, die auch übernommen werden, also 100 bis 150 €. Das bedeutet, der Gesamtwert dieser staatlichen Unterstützungsleistung, der Hartz-IV-Leistung, würden für diesen Menschen in München 1.200 € roundabout ausmachen, in Berlin 1.000 €. Ja, und am Anfang habe ich ja gesagt, derjenige, der arbeitet und dann seine Steuern und seine Sozialversicherungsabgaben zahlt, der bekäme 1.100 €. Ja. Das heißt, wenn er in München lebt, hätte er sogar als Alleinverdiener Anspruch auf eine Aufstockung, um den Betrag, den Unterschied ausmacht zu dem, was er nach Hartz IV an Regelleistungen bekäme. Ganz krass wird es dann, wenn man sich mal eine Familie anschaut. Schaut man sich eine Familie an mit zwei Kindern, wo der Mann Alleinverdiener oder die Frau Alleinverdiener ist, Kinder, die 2 und 5 Jahre alt sind, kleine Kinder, wo sie tatsächlich einer wahrscheinlich dann auch eben nicht arbeiten kann. Nehmen wir denselben Menschen, der wieder in einem Callcenter arbeitet, der hat natürlich dann erstmal keine höheren Einkünfte, weil er ja schon Vollzeit arbeitet, verdient also weiterhin 1.100 netto, hat etwas weniger Steuern, die er zu zahlen hat. Falls er verheiratet wäre, dann wären das so 1.250 €, die er zur Verfügung hätte. Jetzt vergleichen wir das mal mit derselben Familie, wo jemand nicht arbeitet oder keiner arbeitet. Da würde dann der Regelsatz für die Gesamtfamilie aktuell 1.278 € ausmachen. Dazu kämen dann die Mietkosten, die übernommen würden für eine Wohnung bis zu 95 Quadratmetern. Also in Berlin wären das in etwa 850 €, in München circa 1.200 € Wohnwert. Dazu dann eben noch die Nebenkosten, die 200 bis 250 €, das ist schon sehr konservativ von mir angesetzt, betragen würden, sodass man also auf einen Gesamtwert käme an Unterstützung für diese Familie in dem Ballungsraum München von 2.700 € und in dem Ballungsraum Berlin von 2.350 €. So, also man sieht hier, also zunächst mal stellt man sich die Frage, das ist jetzt aber eine ganz ja, plakative Frage. Warum soll jemand, der in so einer Familie lebt, arbeiten? Also welcher Anreiz soll dann da sein? Das wäre die erste Frage, die ich mir stellen würde. Also der Anreiz ist ja im Grunde genommen relativ klein. Jetzt würde die Familie, wo jemand arbeitet, und eben diese 1250 Euro netto hat, diese Familie würde einen Aufstockungsbetrag bekommen, der dann bis zu dem gehen würde, was an Hartz IV Gesamtsumme gezahlt wird. Ja, also, aber da müsste natürlich einer 40 Stunden die Woche arbeiten. Ja, da fragt man sich natürlich schon, warum sollte ich das tun? Ja, also das ist das Erste. Ein Anreiz wäre da nicht wirklich gegeben. Und die zweite Frage, die ich mir da stelle, ist, wenn dieser Mensch, der dann doch arbeitet, sich diesen Aufstockungsbetrag von der Arbeitsagentur auszahlen lässt, wer subventioniert denn hier wen? Denn dieser Aufstockungsbetrag, der über Hartz IV dann bezahlt wird, der wird ja aus Steuermitteln erwirtschaftet, die wir alle bezahlen. Das heißt, im Grunde genommen ist das in diesen Fällen so, dass für diesen Mindestlohn oder für diesen eigentlich deutlich zu geringen Mindestlohn, der nicht ausreicht, um das, was man an Lebenshaltungskosten benötigt, um überhaupt einigermaßen über die Runden zu kommen, dieser Mindestlohn, der kommt den Arbeitgebern zugute, die eben relativ gesehen geringere Arbeitskosten haben, aber das auf Kosten der Allgemeinheit, die im Grunde genommen das subventioniert. Das heißt, es ist eigentlich eine Subventionierung von Arbeitsleistung und von Arbeitskraft, die Arbeitgebern zugute kommt. Darüber kann man jetzt kontrovers diskutieren. Das wäre sicherlich auch ein Diskussionsthema, was auch, ja, wo man sehr lange darüber diskutieren könnte und unterschiedliche Auffassungen sein kann. Aber wie man jetzt von diesem Ausgangspunkt auf die Idee kommen kann, dass man diesen Mindestlohn jetzt noch weiter absenken will, um diese Subventionierung dann ja letztendlich sogar noch auszudehnen und um den Wert der Arbeit noch mehr zu entwerten und den Anreiz für Menschen, arbeiten zu gehen, noch kleiner zu halten. Also wie man im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf diese Idee kommen kann, das erschließt sich mir nicht und das ist vorsichtig formuliert. Deswegen war ich auch so entsetzt, als ich das gelesen habe. Da muss man ja fast den Eindruck haben, dass die alte Diskussion, ja, wollen wir denn überhaupt einen Mindestlohn haben, die wir ja zum Glück überwunden haben, so wie nahezu alle industrialisierten Länder das überwunden haben, dass diese Diskussion jetzt so ein bisschen im Zuge dieser Corona-Pandemie wieder eröffnet werden soll. Und ich denke, das ist eine Errungenschaft, die wir auf keinen Fall aufgeben sollten und auf keinen Fall in dem Zusammenhang auch wieder aufgeben sollten. Und von daher können wir als DPVCOM dem nur ganz klar eine Absage erteilen und würden natürlich auch würden auch mit allem, was wir zur Verfügung haben, gegen so ein Vorhaben kämpfen, von dem wir jetzt aber mal glauben, nach den Äußerungen, die auch seitens der CDU, ich glaube von der Frau Kamp-Karrenbauer war das, getätigt wurden, also auch davon ausgehen, dass es dort nicht mehrheitsfähig ist.
Absolut, also es wäre eine Riesensauerei, eine absolute Frechheit, eine Geringschätzung, die unglaublich ist, denn Arbeit soll ja auch irgendwie vor Armut schützen und dieser Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro, damit ist, weiß Gott, keiner auf Rosen gebettet, inklusive, dass es hier letztendlich ja in irgendeiner Form auch noch Quersubventionierungen gibt. Wir fordern schon seit einiger Zeit eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und sprechen hier auch ganz offen immer von 12 Euro, die definitiv gezahlt werden müssten. Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch weitere Stimmen, die diese Forderung unterstützen. Davon werden wir auch als DPVCOM auf keinen Fall abgehen. Und es darf nicht nur eine womögliche Herabsetzung eines Mindestlohns gehen. Das ist für mich ein No-Go. Ich spreche schon gar nicht auch über eine womögliche Aussetzung oder Einfrierung. Das halte ich für auch eine Frechheit. Das darf nicht sein, sondern ganz klar ist, der Mindestlohn muss vor Armut schützen, muss ein Stück weit den Wert einer Arbeitskraft auch widerspiegeln. Und deswegen sagen wir mindestens 12 Euro. Ja, der andere Knackpunkt, der schon länger diskutiert wird, der aber auch jetzt wieder ganz konkret in der Corona-Pandemie aufgegriffen wurde, in der Zeit, die jetzt hinter uns liegt und auch noch vor uns liegt und zum Teil ja auch umgesetzt wurde, das war das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und gerade auch in systemrelevanten Berufen hat man einer längeren täglichen Arbeitszeit stattgegeben, hat damit im Grunde sogar Ruhezeiten verkürzt. Man hatte eine höhere wöchentliche Arbeitszeit. Das war eben besonders in systemrelevanten Berufen, unter anderem ja auch im Bereich der Logistik und bei den Berufskraftfahrern und so weiter und so fort, die alles transportiert haben. Und da hat man eben die Arbeitszeit ja hier ein Stück weit geöffnet. Man will über diese Flexibilisierung grundsätzlich reden, schon länger. Hier gibt es ja auch eine EU-Richtlinie. Und was bedeutet das konkret? Was will man dort ändern? Man will also von der täglichen Höchstarbeitszeit weg. Die beträgt ja momentan 8 Stunden, kann bis auf zu 10 Stunden erhöht werden, dann muss das aber innerhalb von 6 Monaten ausgeglichen werden. Davon will man also weg. Man möchte im Grunde eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Und das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass wir auch die tägliche Ruhezeit, die jetzt im Arbeitszeitgesetz unter Paragraph 5 ja festgeschrieben ist von 11 Stunden, auch verkürzen würden. Und hier sage ich auch ganz klar, gerade in diesen Berufen, nicht nur die systemrelevant sind, sondern die auch besonders belastend sind. Und ich sage jetzt auch mal ganz konkret, zum Beispiel für unsere Beschäftigten bei der Post, bei der Telekom, aber auch beim Callcenter, wo sowieso schon in Schichten gearbeitet wird, wo sowieso schon eine hohe Belastung ist. Dann auch noch darüber zu diskutieren, hier auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu gehen, auf eine Reduzierung der Ruhezeit. Das hat für mich in der jetzigen Zeit mit den Belastungen überhaupt nichts mit Gesundheitsschutz zu tun, sondern das würde unsere Beschäftigten nur noch mehr belasten. Und es gibt unendlich viele Statistiken, die das auch belegen, dass gerade körperliche und mentale Belastungen sowieso schon zunehmen. Und wenn man dann jetzt auch noch kürzere Ruhezeiten hätte, dann wäre das definitiv kontraproduktiv und würde unsere Menschen nur noch mehr belasten.
Ja, das kann ich so natürlich auch unterschreiben. Und zudem, das ist vielleicht jetzt für die meisten unserer Mitglieder zwar nicht von Relevanz, außer vielleicht für die, die in Callcentern arbeiten, aber was man sich dann auch mal in dem Zusammenhang noch auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, was als weitere Aushöhlung der Arbeitszeitregelungen vorgeschlagen wird, nämlich das, was in der Corona-Krise jetzt für systemrelevante Branchen als Ausnahme vom Arbeitszeitgesetz ermöglicht werden soll, das soll auf alle kleinere und mittlere Unternehmen ausgeweitet werden. Ja, und zwar nicht in irgendeiner Form zeitlich begrenzt, sondern hier ist einfach von einer Ausweitung die Rede. Kleine und mittlere Unternehmen, da reden wir von Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, also schon keine Kleinstunternehmen, sondern durchaus das, was wir als den guten deutschen Mittelstand definieren. Und diese Ausnahmen, die wirklich jetzt nur eigentlich für die Corona-Pandemie und für systemrelevante Berufe eingeführt worden sind, um eben die gesundheitlichen und sonstigen Herausforderungen zu bewältigen, die würden nämlich Folgendes bedeuten. Das würde bedeuten, dass alle Beschäftigten, die in diesen kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten, bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten können sollen, regelmäßig. Ja, dass 9 Stunden Ruhezeit als ausreichend angesehen wird und bis zu 60 Stunden wöchentlich gearbeitet werden dürfte. Was dann bei einer 5-Tage-Woche bedeuten würde, es könnte jemand 5 Tage die Woche 12 Stunden arbeiten. Ja, und je nachdem, wie versetzt die Schichten sind, dann auch eben mit einer Ruhezeit, die teilweise nur 9 Stunden betragen würde. Also wenn man das jetzt nochmal, wenn man das wiederum im Zusammenhang noch mit dem Mindestlohn sieht, weil es gibt sicherlich auch kleine und mittlere Unternehmen, wo Menschen, die die Mindestlohn erhalten, beschäftigt sind, dann würden die also noch weniger nach den Vorstellungen dieser Menschen, die dieses Papier geschrieben haben, da würden die also noch weniger Mindestlohn bekommen und dürften dafür, also was die zeitliche Komponente anbelangt, nochmal deutlich mehr ausgebeutet werden. Also es ist, für mich ist es wirklich eine Frechheit und das im, wie soll ich sagen, im Fahrwasser einer gesundheitlichen Notlage, das ist schon, also ja.
Das ist schäbig.
Das ist schäbig, genau.
Stefan, wir bringen es auf den Punkt.
So ist es.
Das ist schäbig und wir werden alles dafür tun, A, dass keiner an den Mindestlohn geht. Ganz im Gegenteil, die Menschen brauchen eine deutliche Erhöhung. Und wir werden natürlich auch alles dafür tun, dass diese Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes auf gar keinen Fall noch zu weiteren Belastungen führt, sondern so wie das Arbeitszeitgesetz jetzt ist, ist es gut und es reicht.
So sehe ich das auch.